Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Friede sei mit euch, das ist ja vor allen Dingen dann ein wichtiger Gruß, ein wichtiger Zuspruch, eine Aufforderung, wenn dieser Friede nicht herrscht. Wenn es Konflikte gibt, Streit, Punkte, Kampf, Krieg. Manchmal erwächst aus Konflikten ein großer Segen. Das können wir nur vorher nicht wissen. Manchmal erwächst aus Konflikten, die ausgetragen werden, ein großer Segen. Ohne den Konflikt, von dem ich euch heute Morgen erzählen will, beziehungsweise den wir ja gerade in der Lesung des Predigttextes schon gehört haben, ohne dass dieser Konflikt ausgetragen worden wäre, gäbe es uns nicht. Es gäbe keine Christen außerhalb des Judentums. Das war damals die große Streitfrage. Nun bin ich, das habe ich vorhin ja schon angedeutet, oft in Gemeinden, weil sie mich einladen zu bestimmten Themen. Ich komme also als Besucher. Und in dieser Geschichte kommen ja auch Besucher aus Jerusalem in die Gemeinde nach Antiochien. Ich hoffe sehr, dass ich, wenn ich zu Besuch komme, nicht dazu beitrage, dass Unruhe entsteht, sondern eben, dass vielleicht mehr Ruhe und vielleicht mehr Klarheit entsteht. Denn eins der Themen, zu denen ich sehr häufig eingeladen werde, ist das Thema Konflikte. Dass Gemeindeleitungen, Mitarbeiterkreise, ja ganze Gemeinden Konflikte haben. Und in Konflikten geht es oft um Macht und Entscheidung, um Misstrauen und Vertrauen. Es geht um Ausrichtungen von Gemeinden. Es geht um ethische Entscheidungen. Es geht um die Schwierigkeit, wie können wir als Verschiedene miteinander umgehen. Und durch diese Herausforderung habe ich mich viel mit dem Thema Konflikte beschäftigt. Und natürlich auch mit der Bibel. Was sagt uns die Bibel über Konflikte? Sie waren ein Herz und eine Seele, so fängt die Erzählung der Jerusalemer Gemeinde an. Ja, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann ist erstmal alles ein Herz und eine Seele. Und das ist ja das Schöne oft am Anfang, da ist die Stimmung richtig gut, man ist herzlich miteinander, hat eine gemeinsame Aufgabe entdeckt, ein gemeinsames Ziel, ist miteinander unterwegs. Und unterwegs merkt man, ja, wir sind nicht nur gemeinsam unterwegs, sondern wir sind auch verschieden. Wir haben vielleicht verschiedene Interessen, verschiedene Prägungen, verschiedene Anliegen. Und dann kommt es schnell zum Konflikt. Ich habe festgestellt, dass die Bibel uns ganz häufig von Konflikten erzählt. Und sie erzählt uns nicht nur von Konflikten, die gut ausgehen. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben, kann man ja sagen, die ist erstmal gut ausgegangen. Die haben eine Lösung gefunden und die haben sie auch weitergegeben und am Schluss heißt es, lebt wohl. So, das klingt doch irgendwie ganz schön. Wenn wir dann weiterlesen, sind die beiden, die vorher noch beieinander waren, Barnabas und Paulus, wollen zu ihrer zweiten Missionsreise aufbrechen und werden sich nicht mehr einig, wer denn zum Team gehört. Johannes Markus war aber auf der ersten Reise bei ihnen, hat dann irgendwann nicht mehr mitgemacht. Paulus sagt, der ist für uns erledigt, den können wir nicht gebrauchen. Barnabas sagt, Mensch, gib ihm doch noch eine Chance. Darüber zerstreiten diese beiden sich so sehr, die doch vorher noch gemeinsam in Jerusalem für eine gute Sache gekämpft haben, sich eingesetzt haben, zerstreiten sich so sehr, dass sie den Weg nicht mehr gemeinsam gehen können. Sie gehen fortan getrennte Wege. In den Briefen später sehen wir, wie sie wertschätzend voneinander reden. Das deutet an, Trennungen bedeuten nicht immer dauerhaften Streit. Es gibt auch so etwas, das hat Wolfgang Vorländer mal so genannt, Versöhnung durch Entflechtung. Er hat das im Blick auf Abraham und Lot so genannt, die ja auch auseinandergehen, weil es ständig Streit gibt. Und Abraham dann sagt, lass uns auseinandergehen, denn wir sind Brüder. Das ist ein anderes Auseinandergehen als ein Auseinandergehen im Streit, der also den Streit verfestigt. Manchmal werden nach einem Streit und Konflikt Strukturen neu geordnet, weil es auch mit an den Strukturen lag, dass Menschen nicht mehr miteinander zurechtkommen. Und manchmal geht es darum, so etwas wie einen Kompromiss zu finden. 4 Aspekte aus dieser Geschichte, die sehr aspektreich ist. Zweimal kommt vor, in dem, was wir gehört haben, Apostelgeschichte 15, Vers 2 und Vers 7, es kam zum heftigen Streit in Antiochien und dann in Jerusalem. Ohne Konflikte geht es nicht. Konflikte gehören zum Leben, auch zum Leben einer Gemeinde und auch zum Leben der Christenheit. Konflikte gehören dazu. Streit gibt es, weil Menschen eben anders sind, weil sie einzig sind. Und da, wo zwei verschiedene Meinungen aufeinandertreffen, zwei verschiedene Überzeugungen, Interessen oder Ziele, ist ein Konflikt da. Der Konflikt ist auch dann da, wenn wir ihn nicht austragen. Das habe ich so in der Beratung von Gemeinden festgestellt. Der Konflikt ist da und hat eine Wirkung, ob man ihn öffentlich macht oder nicht. Wir können entscheiden, ob wir die Konflikte, die da sind, sozusagen mit uns selber ausmachen, in uns selber tragen. Das spüren wir auch, wenn wir selber in uns Konflikte tragen. Oder ob wir sie austragen. Das heißt also miteinander wirklich bearbeiten. Oder ob wir sie, das ist auch noch eine Möglichkeit, so eine dritte, ob wir sie weitertragen. Ja? Also nicht austragen mit denen, um die es da geht, sondern dass wir sie weitertragen. Hast du eigentlich schon gehört? Hast du gehört, was da neulich passiert ist? Weißt du das eigentlich schon? Ich sage es dir im Vertrauen. Dieses Vertrauen sät Misstrauen. Oft entsteht Misstrauen auch aus Missverständnissen. Aber wenn Misstrauen erstmal da ist, ist es schwierig, es wieder aufzulösen. Das verhärtet sich. Und je härter es wird, desto schwieriger wird, daran zu arbeiten. Als jemand, der in der Konfliktberatung tätig ist, ist es eine durchgängige Erfahrung, dass man meist zu spät eingeladen wird und denkt, Mensch, hättet ihr das mal vorher gemacht? Jetzt ist es echt schwierig. Das kann lange dauern. Streit, Konflikt gehört zu unserem Leben. Willi Weber, langjähriger Seelsorgelehrer in Eversbach, hat einmal gesagt, Konflikte sind wie soziales Fieber. Sie zeigen also an, dass im Miteinander etwas nicht stimmt. Nicht der Konflikt selber ist die Krankheit, sondern die Anzeige, dass etwas nicht stimmt. Manchmal ist eine Sachfrage zu klären. Oft sind auch Beziehungen zu klären. Konflikte können sehr heftig werden und verletzend, so wie wir es hier auch in der Apostelgeschichte hören. Heftiger Streit. Konflikte lösen starke Gefühle aus. Und diese Gefühle können ein Hindernis sein, Konflikte zu bearbeiten. Das regt mich zu sehr auf. Da gehe ich nicht mehr hin. Sie können aber auch, oder wenn ich jetzt sage, was ich denke, dann geht es ja nicht ums Denken, sondern dann geht es um mein Gefühl. Wenn ich sage, was ich jetzt denke, dann wird es noch schlimmer. Oder ich kann auch sagen, lass uns doch die Gefühle nutzen als eine gute Energie, dass wir etwas klären, dass wir Klärungsenergie haben. Was Konflikte so schmerzhaft macht, was so weh tut, in Konflikten werde ich auch immer mit mir selber konfrontiert. Ein Versuch, sich rauszuhalten, ist zu sagen, die haben ein Problem oder der hat ein Problem. Wenn es um eine Gemeinschaft geht, ist das Problem immer ein gemeinsames. Wenn in einer Beziehung einer ein Problem hat, ist es immer ein gemeinsames. Und ein erster wichtiger Schritt wäre, auf einem Weg der Konfliktbearbeitung, zu sagen, wir haben ein Problem miteinander. Es kommt also auf den Umgang miteinander an. Ja, wir haben miteinander einen Konflikt, ist ein erster Schritt. Und diesen ersten Schritt gehen die Christen in Antiochia. Sie merken, hier ist ein echter Konflikt. Hier ist eine echte, für die Christenheit damals, eine existenzielle Streitfrage. Dürfen Nicht-Juden Christen werden, ohne dass sie vorher Juden werden? Jesus ist doch der Messias, der Retter Israels. Ja, das gilt für die ganze Welt, aber muss nicht dann zuerst der Schritt sein, dass Heiden, also Nicht-Juden, Juden werden, um dann an den Messias der Juden zu glauben, zu uns als Christen zu gehören. Das war die große Streitfrage. Hier aufgebrochen durch Besucher. Manchmal braucht man die Besucher gar nicht, damit Streit aufbricht. Die Christenheit damals war schon sehr bunt. Wir sprechen heute manchmal von bunter Gemeinde, aber damals in Jerusalem, die war auch schon sehr bunt. Wir hören zwar ein Herz und eine Seele, aber da sehen wir auf der einen Seite die hebräischen Judenchristen, also Menschen wie Jakobus oder die Pharisäer, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Dann sind da die Juden, die Christen geworden sind aus dem Hellenismus, Stephanus, Paulus, die schon sagen, hey Leute, das läuft ein bisschen anders, nicht mehr nur Torah, nicht mehr nur Gesetze, nicht Werkgerechtigkeit, sondern allein aus Glauben, Juden und Nichtjuden. Und jetzt kommen plötzlich noch Menschen dazu, die niemals Juden waren, die das Alte Testament gar nicht kennen. Und das ist die zentrale Frage für sie damals. Vielleicht lachen wir heute darüber, sagen, womit haben die sich beschäftigt? War das wirklich so wichtig? Für die Christenheit damals war es eine elementare Frage. Vielleicht kennen wir das auch, wenn wir an Fragen zurückdenken vor 20, 30, 50, 100 Jahren, wo wir denken, hey, das ist doch selbstverständlich. Wie wird es mit den Fragen sein, die uns heute beschäftigen in 20, 30, 50, 100 Jahren? Ich denke, eine erste Würdigung ist zu sehen, das war für die damals eine elementare Frage nach der Einheit der Gemeinde. Müssen nicht Juden erst Juden werden, bevor sie Christen werden können? Müssen sie es nicht doch auch beschneiden lassen? Und damals die Christen in Antiochien entscheiden, das können wir nicht alleine als eine Gemeinde entscheiden, das müssen wir in der Gemeinschaft entscheiden, mit der Muttergemeinde in Jerusalem. Wir schicken Paulus und Barnabas als unsere Vertreter nach Jerusalem, um das dort mit den Aposteln, den Ältesten und der ganzen Gemeinde zu klären. Sie entscheiden sich dafür, diesen Konflikt konstruktiv auszutragen. Das ist vielleicht jetzt keine gute Nachricht, aber wenn man einen Konflikt konstruktiv austragen will, braucht es Zeit. Das geht meist nicht schnell. Das geht nicht zwischen Tür und Angel. Ein Streit und eine Streitbearbeitung braucht seine Zeit. Erst in Antiochien, dann der Weg nach Jerusalem, dann in Jerusalem. Sie kommen zusammen, um über diese Frage zu beraten. Wie tragen wir Konflikte konstruktiv aus? Ja, dazu braucht es bestimmte Schritte, aber vor allen Dingen braucht es dazu eine Haltung. Ich nenne es jetzt schon mal eine geistliche Haltung. Ich erinnere an ein Wort von Jesus: Genauso wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch die anderen. Das gilt gerade im Konflikt. Paulus schreibt einmal, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Wahrheit, Aufrichtigkeit und Liebe, beides gehört zusammen. Manche sagen, es geht doch nur um die Sache. Es geht in Gemeinschaft niemals nur um die Sache. Manche sagen dann, jetzt werde nicht persönlich, bleib sachlich. Wenn damit gemeint ist, werde nicht verletzend, kann ich das unterschreiben. So allgemein ist dieser Satz nämlich falsch. Unpersönlich können wir miteinander keinen Konflikt lösen. Ich muss mich zeigen, ich kann mich nicht raushalten. Und so braucht in einem Konflikt es zuerst ein Minimum an Vertrauen. Wenn Menschen sich gar nicht mehr vertrauen, setzen sie sich nicht an einen Tisch oder in eine Runde, dann ist Konfliktbearbeitung nicht möglich. Es braucht ein Mindestmaß an Willen. Wir wollen hier was miteinander austragen und lösen. Wenn das nicht da ist, geht es nicht. Dann ist alle Energie, die darauf verwandt wird, umsonst. Es braucht ein Minimaß an Vertrauen. Manchmal kann ein externer Berater ein Stück dieses Vertrauens zur Verfügung stellen. Geistlich sage ich, Gott stellt dieses Vertrauen zur Verfügung. Nimm davon. Auch wenn du verletzt bist, wenn du wütend bist, wenn du ärgerlich bist, nimm davon. Vertrau darauf, dass Gott auch in diesem Konflikt wirken will. Zu deinem und zu anderer Segen. Das zweite ist, es braucht wirklich alle, die am Konflikt beteiligt sind, und alle müssen ihr eigenes sagen können. Was mir neu in dieser Geschichte aufgefallen ist, in dieser Geschichte, Apostelgeschichte 15, dieses oft sogenannte Apostelkonzil, aber es war ja eigentlich eine große Versammlung, Apostel, Älteste. Paulus und Barnabas galten in der Apostelgeschichte nicht als Apostel, die Vertreter waren da. Die ganze Gemeinde, also eine große Versammlung war es. Und mir ist neu aufgefallen, da kommen die beiden, ja, die sollen jetzt diesen Konflikt danach in Jerusalem vorbringen, das ist eigentlich ihr Auftrag. Was machen sie auf dem Weg? Sie erzählen überall, wie die Heiden zum Glauben gekommen sind. Alle sind begeistert, sie machen Stimmung. Ja, wow, wer will jetzt noch was dagegen sagen? Und dann heißt es, unter den von den Pharisäern, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, die erhoben ihre Stimme und sagten, so geht das nicht. Vom Gesetz des Mose her ist das anders zu handhaben. Und ich finde das eine ganz wichtige Stelle, dass hier die Pharisäer, die also plötzlich gegen die ganze große Stimmung stehen, gegen diese Begeisterung, die da ist, ja, boah, die kommen zum Glauben, boah, die Gemeinde wächst, dass sie das sagen können, was ihnen wichtig ist und dass es gehört wird. Dann sagt Petrus seine Sicht. Petrus war ja einer in dieser Frage zuvor ganz engen. Ja, er kennt vielleicht die Geschichte, Apostelgeschichte 10, wo Gott den Petrus überzeugen muss, den Heiden das Evangelium zu bringen. Dass auch ihnen, den Unreinen, das Evangelium gilt. Sagt, Herr, nur nicht, bloß nicht. Ich esse nichts Unreines. Ich gehe nicht zu unreinen Menschen. Und dann sagt Gott zu Petrus in dieser Traumvision, was Gott geheiligt hat, das nenne du nicht unheilig. Was Gott gereinigt hat, das nenne du nicht unrein. Und dieser Petrus hat also einen Veränderungsprozess durchgemacht und sagt jetzt, Leute, Gott hat doch schon längst an den Heiden gehandelt. Was soll das denn? Stimmt dem doch zu. Petrus war einer der ganz wichtigen, einer der ganz starken Männer in der Gemeinde, in der Christenheit. Machen die dann das, was Petrus sagt? Nein. Dann kommt Jakobus. Aus heutiger Sicht würde man sagen, dieser Frage ein Hardliner. Ja? Und er geht jetzt einen Schritt weiter. Da haben Paulus und Barnabas von ihrer Begeisterung erzählt und sagen, Mensch, das Evangelium gilt allen Menschen, an Jesus glauben, ob Jude, ob Nicht-Jude, völlig egal, Hauptsache du glaubst an Jesus. Dann sind da die Pharisäer, die sagen, hey Leute, so geht das nicht, wir müssen uns schon an die Schrift halten, was da gesagt worden ist. Dann sagt Petrus, hey, es ist doch schon, Gott hat da schon längst gehandelt, was wollt ihr denn noch? Ihr seid viel zu spät, ihr müsst euch beeilen. Ja, um Gott hinterherzukommen. Und dann sagt Jakobus, in der Sache eigentlich eine Hardliner, er geht jetzt den Schritt weiter und sagt, was kann die Lösung sein? Also, es ist ganz wichtig, dass in einer Konfliktbearbeitung jeder zu Wort kommt, der zu diesem Konflikt gehört. Dass er seine Sicht sagen kann. Ich betone das deshalb, weil in meiner Erfahrung, die ich mache in der Beratung von Gemeinden, Folgendes passiert. Da sitzen die, ich nenne sie mal die Harmonieorientierten, die sagen schon am ersten Punkt die Lösung, die sie sich vorstellen. Und andere beharren noch auf ihrem Punkt. Ja? Und deshalb entsteht eine Ungleichzeitigkeit. Es ist wichtig zu sagen, Mindestmaß an Vertrauen und jetzt braucht es eine Zeit, wo jeder seins sagen darf und das muss nicht zusammenpassen. Paulus, Petrus, Pharisäer, alle dürfen ihr sagen, alles wird angehört. Diese Phase braucht es. Wer diese Phase nicht geht, findet eine Lösung, die nachher nicht hält. Das ist, glaube ich, der kleine Wahrheitskern in dieser häufig gehörten Äußerung, das darf man ja jetzt nicht mehr sagen. Damit macht man auch Stimmung, aber der Wahrheitskern darin steckt die Erfahrung, ich werde nicht angehört. Vielleicht, weil ich zu spät bin. In einer gemeinsamen Konfliktlösung ist das ein wichtiger Punkt. Auch die Pharisäer, auch Paulus, auch Barnabas, auch Petrus, alle bringen erstmal ihre Sicht der Dinge ein. Und Jakobus geht jetzt einen Schritt weiter und er sagt, ich schlage euch eine Lösung vor. Ich schlage der ganzen Gemeinde eine Lösung vor, der ganzen Gemeinschaft. Keine neue Last für die Heiden, Klammer auf, ich mute euch Pharisäern jetzt zu, dass es die Beschneidung nicht mehr gibt für die Nichtjuden, wenn sie Christen werden. Ich mute euch, Paulus, Barnabas und euch Begeisterten, aber auch zu, dass es eine Einschränkung gibt. Wir erlegen euch das auf, was für die Freunde der Synagoge schon immer galt. Kein Götzenopfer, kein Blut, keine Unzucht. Das wäre doch so ein Minimum. Und sie erreichen darin eine Einigung. Ich finde das ganz wichtig zu unterscheiden. Was ist der Boden, auf dem wir streiten? Ist es wirklich möglich, dass jeder seine Sicht sagt? Wird jeder angehört? Und dann können wir dann gemeinsam eine Lösung finden. Schön ist es, einen Konsens zu finden, dass alle übereinstimmen. Manchmal, so wie hier, einen Kompromiss. Manchmal vielleicht auch nur die Klarheit, den Konsens über den Unterschied, der da ist und der nicht überbrückbar ist. Auch das kann etwas Befreiendes haben. Ich habe die Predigt überschrieben, so könnte es gehen. Einmal, weil ich mich hüten will vor diesen Besuchern, die daherkommen und sagen, so müsst ihr es machen. Aber weil ich hier von der Bibel her sehe, hier wird uns ein Weg gebahnt, der damals funktioniert hat und der vielleicht auch heute funktioniert. In Vers 28 sagen sie dann in ihrem Beschluss, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Ich habe früher immer gedacht, als ich so als Jugendlicher diesen Text gelesen habe und ja auch in der Gemeinde, in der ich damals war, in einer sehr großen Gemeinde, auch so Konflikte kannte und die wurden eher nicht offen ausgetragen, aber sie waren unterschwellig da. Da habe ich gedacht, ja hier der Heilige Geist und wir, ja, das ist immer schön dahingesagt. Die haben sich gestritten, jetzt haben sie irgendwie einen Kompromiss gefunden und jetzt muss das noch so geistlich übermantelt werden, der Heilige Geist und wir. Ich habe angefangen, dieses Wort sehr ernst zu nehmen. Der Heilige Geist und wie manche Übersetzungen dann schreiben, und unter seiner Führung auch wir. Und deshalb ist für mich die entscheidende Frage, der entscheidende Punkt, wie binden wir Gottes Geist mit ein? Oder anders jetzt gefragt, wie öffnen wir uns für sein Wirken? Sind wir im Konflikt offen für das Wirken des Geistes? Wie kann das aussehen? Zum Beispiel durch Gebet. Im Konflikt rate ich zum stillen Gebet, weil das Gebet sonst leicht missbraucht wird. Ich habe, glaube ich, hier schon mal die Geschichte aus meiner Jugendzeit erzählt, im Jugendkreis in Siegen, zwei Parteiungen im großen Jugendmitarbeiterkreis. Wir wurden uns über das Programm nicht einig. Und in der Gebetsgemeinschaft, zum Schluss auch, wir beten noch zusammen, betet dann einer wirklich, Herr, schenke es doch, dass die anderen einsehen, dass wir Recht haben. Ja? Da will er nicht Gott was sagen, sondern da will er den anderen noch was zuschieben, sozusagen, geistlich. Das ist menschlich und manchmal eben auch unmenschlich, wenn dadurch geistlicher Druck ausgeübt wird. Wie können wir uns gemeinsam, auch im Konflikt, auch im Streit, auch in unserer Wut, in unserem Ärger, in unserem Verletztsein, für das Wirken des Geistes öffnen? Nehmt euch Zeit für das Gebet. Mit den Konfliktparteien im stillen Gebet. Lasst euch im Streit unterbrechen durch das Gebet. Fulbert Stefensky schreibt in einem seiner Bücher von der Kultur des Konfliktes. Und ich finde, er bringt ein sehr schönes geistliches Beispiel. Ich lese es vor. Ein alter Mönch hat mir erzählt, wie die Brüder im Kloster miteinander umgehen, wenn unter ihnen ein Streit ausgebrochen ist. Drei Regeln sind mir in Erinnerung geblieben. Die erste Regel: Die Brüder sollen den Konflikt nicht unmittelbar austragen, wenn er entsteht. Sie sollen mindestens eine Nacht verstreichen lassen. Das beißt sich so ein bisschen mit dem, was Paulus uns doch sagt. Also die Sonne nicht über dem, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Hier geht es jetzt um den Konflikt zwischen zwei Menschen. Erstmal auch zurückziehen. Erstmal auch zu einer ersten Ruhe kommen. Zweitens, die Konfliktpartner sollen sich von einem Dritten eine Bibelstelle geben lassen. die jeder von ihnen vor Austragung des Streits meditiert. Eine erste Ausrichtung auf Gott hin. Und zuletzt, sie sollen, wenn der Streit heftiger wird, ihn vor einem dritten Bruder austragen, der eine Art Echofunktion hat. Er soll nicht Schiedsrichter, ich ergänze von heute aus, nicht Mediator, nicht Streitschlichter sein. Er soll nur die Vorwürfe und Argumente wiederholen, die einer der Partner im Streit formuliert. In diesen Regeln werden die Brüder nicht dazu angehalten, Konflikte zu vermeiden oder unter allen Umständen friedfertig zu sein. Die Wahrheit wird also nicht zugunsten einer schwächlichen Harmonie verraten. Wut und Zorn sind nicht verboten, aber sie sind nicht die einzige Wahrheit dieser Menschen. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Ist meine Verletztheit, meine Wut, mein Zorn, mein Ärger über den anderen, ist das meine einzige Wahrheit? Aber sie ist nicht die einzige Wahrheit dieser Menschen. So versuchen die Brüder eine Kultur des Konflikts. Unter der Führung des Heiligen Geistes, das heißt, sich für ihn öffnen im Gebet. Das heißt, den Streit zu verlangsamen und bewusst auch auf Gott hin auszurichten. Das heißt, dass einer den anderen ernst nimmt, aber keiner den anderen oder sich selbst absolut setzt, sondern sich offen hält für Gottes Wirken. Das kann was ganz Neues sein. Das kann eine plötzlich gewachsene Einsicht sein. So könnte es gehen. So könnten Christen Vorbild werden, nicht in der Streitvermeidung, sondern darin, dass sie auch einen Streit Gott zur Verfügung stellen, damit er Segen daraus wachsen lässt. Es gibt nicht immer die eine Lösung, manchmal eben nur ein Kompromiss, manchmal die Entscheidung, etwas ruhen zu lassen, manchmal eben auch die Versöhnung durch Entflechtung. Wir sind auf dem Weg, wir sind noch nicht am Ziel. Das, was die Apostel damals und die Gemeinde beschlossen haben, und sie haben ja gesagt, der Heilige Geist und wir haben beschlossen, ist kein neues göttliches Gesetz. Es wird in der Christenheit später, also auch in der frühen Christenheit verändert. In einer anderen Situation, in Rom, in Korinth, wo die Frage mit Juden und Heiden sich gar nicht mehr so sehr stellte und Paulus gefragt wird, hey, wie ist denn das mit dem Götzenopferfleisch? Gibt er eine andere Antwort? Und so ist das, das, was der Heilige Geist uns heute schenkt, auch im Streit, an Erkenntnis, an Kompromiss, ist nicht für die Ewigkeit gedacht, sondern für hier und jetzt, um Frieden zu stiften, um Frieden zu schaffen. Und Jahre später kann ein Weg, eine Lösung anders aussehen, sich dafür offen zu halten. Ja, jetzt ist das unser Standpunkt, jetzt ist das unsere Sicht. Und es kann sich in veränderten Situationen, an anderen Orten auch wieder ändern. 1992 habe ich als Gemeindepastor begonnen, noch sehr jung und sehr aufgeregt. Die Aufregung ist ein bisschen geblieben, aber so ganz aufgeregt und komme in eine Dorfgemeinde, die 1992 über die Frage streitet, dürfen Frauen in die Gemeindeleitung oder nicht? Ist das von der Bibel her in Ordnung oder nicht? Und dann sitzen wir in einer Runde so mit 40, 50 Teilnehmern, die Gemeinde hat 200 Mitglieder und der neue Pastor, der Junge, soll nun ein Referat dazu halten. Das macht er dann auch mit Zittern und Zagen. Und dann steht einer der alten Brüder auf, nimmt seine Bibel in die Hand und sagt, ihr Lieben, damals haben wir aus Gottes Wort die Antwort gefunden, dass das nicht geht. Heute müsst ihr eure Antwort aus Gottes Wort finden. Mich hat das tief beeindruckt, diese Offenheit, dass jetzt wieder was Neues entstehen kann. Es hat noch Jahre gedauert, mittlerweile gibt es in Friedensdorf zwei Frauen in der Gemeindeleitung, aber das ist ja nun auch schon bald 30 Jahre her. Manche von uns denken, das ist doch heute gar keine Frage mehr. Und doch gibt es auch heute noch Gemeinden, die an dieser Frage sind. Und es ist wichtig eben für uns, für unsere Gemeinschaft Antworten zu finden. Und manchmal braucht es die große Gemeinschaft. Und die Antworten, die wir finden, sind Antworten auf dem Weg. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind damit unterwegs. Und so kann aus einem Streit und aus der Bearbeitung eines Streites, was anstrengend ist, was manchmal auch wehtut, aber da, wo wir ihn für Gott öffnen, großer Segen erwachsen. Aus diesem Streit damals ist für uns der Segen erwachsen, dass wir das Evangelium hören von Paulus und allen, die ihm gefolgt sind. Glaub an den Herrn Jesus und du wirst selig, egal wo du herkommst. Es ist schön, dass das gilt. Es ist schön, dass wir auf das sehen können, was Gott tut. Und dass Gott uns auch zumutet, miteinander Wege zu finden, auch im Streit. Und für diesen Streit ein letztes Zitat aus diesem Text: Lebt wohl. Amen.